Heute ist Montag, der 11.11. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über Trumps Sieg und wer womöglich Teil seines neuen Kabinetts werden könnte. Dann geht's auch um Frauenrechte und was Trump da eventuell für Einfluss haben kann. Und dann schauen wir, wie es nach der Ampelkoalition weitergeht. Zuletzt schauen wir noch nach Amsterdam, wo jüdische Fans angegriffen worden sind. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, für Donald Trump läuft es gerade richtig gut. Knapp eine Woche nach seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen steht nun fest, dass er auch in Arizona und somit in allen 7 so wichtigen Swing States gewonnen hat. Das ist ein herber Schlag für die Demokraten, die bei der Wahl 2020 mit Joe Biden außer in North Carolina alle Swing States gewonnen haben. Und nicht nur das. Bei den gleichzeitig stattfindenden Kongresswahlen konnte seine Partei auch noch die Mehrheit im Senat erreichen. Im Repräsentantenhaus sind zwar noch nicht alle Stimmen ausgezählt, aber auch hier scheint es so, als ob sie ihre Mehrheit verteidigen könnten. Dazu ist auch der Supreme Court, also der oberste Gerichtshof in den USA, konservativ dominiert. Ja, das gibt Trump zum Beispiel die Möglichkeit, Gesetzesvorhaben leichter umzusetzen, weil er keine Blockade in den beiden Kammern befürchten muss. Und eine kleine Sensation darf er auch noch feiern, denn es scheint so, als ob Trump auch das sogenannte Popular Vote, also die Mehrheit der abgegebenen landesweiten Stimmen, gewonnen hätte. Ja, was einem Kandidaten der Republikaner das letzte Mal 2004 gelungen ist. Schon im Wahlkampf machte Trump ja klar, dass er die besten Köpfe des Landes an seine Seite holen würde. Welche Leute das jetzt genau sind, das gab Trump noch nicht bekannt. Wahrscheinlich ist es aber, dass er seine Wahlkampfleiterin Susie Wiles zur Stabschefin des Weißen Hauses ernennen wird. Für manche überraschend kam Trumps Nachricht auf seinem Online-Netzwerk Truth Social, auf dem er erklärte, dass seine frühere UN-Botschafterin Nikki Haley und sein ehemaliger Außenminister Mike Pompeo nicht Teil seines Kabinetts sein werden, auch wenn er die Zusammenarbeit mit Biden sehr schätze. Vor allem bei Pompeo wurde darüber spekuliert, dass er das Verteidigungsministerium übernehmen könnte. Ein Grund, warum Trump ihn nicht als Teil der Regierung haben möchte, könnten allerdings seine vorgeschlagenen Pläne für die Ukraine sein, bei denen er mehr Waffenexporte und scharfe Maßnahmen gegen den Energiesektor von Putin gefordert hatte. Herr Trump, der im Wahlkampf ja versprochen hatte, den Krieg innerhalb eines Tages zu lösen, könnte diese Ansichten nicht gepasst haben. Ja, bis Trump verkündet, wer Teil seiner Regierung wird, gehen die Spekulationen weiter. Im Wahlkampf hat er angekündigt, dass auch sein wichtiger finanzieller Unterstützer Elon Musk das für ihn neu geschaffene Ministerium für Regierungseffizienz erhalten soll. Ja, was genau darunter verstanden wird, das hat er noch nicht verraten. Und vielleicht bekommt auch Robert F. Kennedy Jr., der vor allem während der Pandemiezeit durch Verschwörungserzählungen bekannt geworden ist, ja, auch einen Posten als Gesundheits- oder Agrarminister. Trump, der hatte ja bereits angekündigt, dass Kennedy sich zum Thema Gesundheit austoben dürfte. Wie gefährlich das sein kann, wurde in einem Statement von Kennedy deutlich, indem er erklärt hat, dass er Teile der Behörden, die für Krankheitskontrolle und Prävention sowie für Lebens- und Arzneimittel abschaffen will. Und auch im Außenministerium könnte es bald heiß hergehen. Gehandelt wird dort neben dem Senator von Florida, Marco Rubio, auch Richard Grenell, der sich als Botschafter in Berlin bereits mit der deutschen Regierung angelegt hatte. Ja, für die innere Sicherheit könnte Trump zudem Tom Homan wählen. Homan ist bekannt für seine zentrale Rolle in Trumps Plänen zur Massendeportation von illegalen EinwanderInnen. Ja, auch wenn diese Personen natürlich noch nicht sicher Teil der Regierung sind, ist jetzt schon klar, dass Trump eine deutliche konservative Linie verfolgen möchte. Die genannten Personen stehen für eine harte Haltung in der Migrationspolitik, eine kritische Sicht auf internationale Kooperation und eine starke Fokussierung auf nationale Interessen. Ja, mit diesen Personalentscheidungen würde Trump signalisieren, dass er seine Politik der letzten Amtszeit nicht nur fortsetzen, sondern in manchen Bereichen sogar verschärfen möchte. Wir werden weiter hinschauen.
Werbung.
Ihr Lieben, ich habe heute wieder eine richtig tolle Empfehlung für euch, denn ihr wisst es ja, ich bin ganz großer Fan von The Female Company und es gibt dort gerade den größten Sale des Jahres. Das ist der Red Month. Get what you bleed for. Und ich erzähle euch mal ein bisschen was darüber. Ich habe so wunderschöne Periodenunterwäsche von The Female Company. Ich habe sie mit Spitze, ich habe sie aber auch in Seamless, ich habe sie in einem wunderschönen Blau und jetzt gerade gibt es neu Tape in V-Cut in Botanical Green. Das sieht so schön aus, ich kann es euch nur sagen. Und ich benutze Periodenunterwäsche so, so gerne, weil sie mich einfach irgendwie schützt. Sie gibt mir ein viel freieres Gefühl und sie ist nur 1 Millimeter dicker als reguläre Unterwäsche. Sie ist so saugstark wie bis zu 5 Tampons. Sie ist garantiert auslaufsicher. Und man kann aus 4 Saugstärken auswählen. Und man kann sie einfach ganz normal bei 60 Grad waschen und dann wieder anziehen. Ich benutze das vor allem am Anfang meiner Periode, wenn ich mir nicht so sicher bin, was passiert. Und beim Schlafengehen auch total. Und vor allem auch diese schöne Unterwäsche ist für den Alltag einfach wirklich, wirklich toll. Das Beste daran, wie ich finde, ist, dass sie ohne Biozide ist, ohne Schadstoffe und garantiert und getestet. Also non-toxic Unterwäsche. Und das ist etwas, was so schön ist. Ich kann es euch nur empfehlen, jetzt in diesem Red Month zuzuschlagen. Mit meinem Code bekommt ihr 15% on top auf den Sale. Das bedeutet, ihr könnt bis zu 60% sparen. Der Code ist red-info, alles groß geschrieben, red-info. Schaut euch unbedingt diese schöne neue Farbe Botanical Green an. Tut etwas für euch, empowert euch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurer neuen Non-Toxic Periodenunterwäsche. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Wo wir aber auch hinschauen wollen, das sind die Frauenrechte. Ich spiele euch dazu mal einen Ausschnitt vor.
Not pressed. The feel when we control your bodies. Hey bitch, we control your bodies. Guess what? Guys win again, okay? Men win again. And yes, we control your bodies. Hi. I'm your Republican congressman. Hi, I'm your Republican congressman. It's your body, my choice. And men, women again.
Das ist Nicky Fuentes, der ist bekannt als großer Trump-Anhänger und als sogenannter Comedian. Und nach diesem Video kann man sich ja schon fragen, ob Trump Abtreibungsrechte jetzt weiter einschränken will. Darüber haben wir schon öfter mal gesprochen und wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal genau an. Wir haben ja alle diese Aussage von Trump im Kopf.
Whether the women like it or not, I'm gonna protect them.
Ja, und die Verbote und Einschränkungen sehen ja gerade so aus, dass ganz viele Bundesstaaten das haben. Über 20 Stück sind es, die ihre Bestimmungen geändert haben. Aber wir fangen mal mit was Gutem hier an. Bei den Wahlen stimmten in 7 Bundesstaaten die WählerInnen für ein Referendum für den Schutz des Zugangs zu Abtreibungen. Das wurde gleichzeitig zur Wahl zur Abstimmung gestellt, darunter Arizona, Missouri. Da werden die Verbote jetzt aufgehoben. Aber 3 andere Referenden, die scheiterten. Zum Beispiel in Florida. Da wurde zur Abstimmung gestellt, dass Frauen bis zur 24. Woche ihre Schwangerschaft abbrechen könnten, anstatt wie gerade nur bis zur 6. Die Abstimmung brauchte 60%, bekam aber nur 57%. Ja, also obwohl die Mehrheit dafür war und das war sogar die höchste Zustimmungswelle bei allen Referenten, ja, kommt das jetzt trotzdem nicht. Und das ist ehrlicherweise ganz schön ernüchternd. Fast 50 Jahre lang gab es in den Vereinigten Staaten eine bundesweite Regelung für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Seit der oberste Gerichtshof jetzt vor 2 Jahren genau das gekippt hat, sind die Bundesstaaten selbst für die Gesetzgebung zuständig und mehr als 20 Staaten haben diese Bestimmungen seither verschärft. Was kann jetzt passieren? Viele befürchten, dass das die Chancen, so etwas zur Abstimmung zu stellen, dass sie jetzt schwinden könnten. Trump hat ja selbst gesagt, er will den Bundesstaaten diese Entscheidung überlassen. Aber auch Frauenrechtsorganisationen bereiten sich auf bundesweite Maßnahmen vor. Auch weil eben solche Typen wie Fuentes sagen, dass ihr Körper nicht mehr ihnen gehört. Wir sind aber an eurer Seite. Wenn Frauenrechte eingeschränkt werden, ist das immer eine Gefahr für diese Demokratie. Und Trump ist unberechenbar. Weiter geht's nach Deutschland. Viele Menschen in Deutschland fragen sich ja gerade, wie es nach dem Ampel-Aus weitergehen kann. Heute treffen sich dazu die WahlleiterInnen von Bund und Ländern, die sich zur Wahlvorbereitung austauschen. Am Freitag hat ja auch die Bundeswahlleiterin Ruth Brandt bereits in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz davor gewarnt, dass Neuwahlen im Januar oder Februar riskant seien. Sie warnte davor, dass durch Wahlvorbereitungen, die in die Weihnachtszeit oder in den Zeitraum zwischen den Jahren fallen würde, Gemeinden an ihre Kapazitätsgrenzen kommen könnten. Damit würde einhergehen, dass Grundpfeiler der Demokratie und das Vertrauen in die Integrität der Wahl verletzt werden könnten. Daher sei es so wichtig, die 60 Tage ab der Auflösung des Bundestages voll auszuschöpfen. Ja, über den wirklichen Tag der Neuwahlen wird vermutlich auch am Mittwoch weiter gestritten. Dort wird Scholz im Bundestag eine Regierungserklärung zur aktuellen Lage abgeben. Und nach der Rede sind ganze 2 Stunden für die Aussprache angesetzt. Und die wird es vermutlich auch brauchen. Es ist schon bekannt, dass Friedrich Merz und Markus Söder eine Rede halten werden. Neben der Union wird auch die FDP, die sich jetzt nach ihrem Rücktritt ja wieder in der Opposition befindet, für schnelle Neuwahlen plädieren. Kein Wunder, weil Christian Lindner ja gerne wieder Finanzminister unter Friedrich Merz werden möchte. Und auch das neueste Politikbarometer gibt an, dass sich 84% eine vorgezogene Neuwahl wünschen. Dabei sind 30% für eine Wahl im März, über die Hälfte, also 54% für einen früheren Zeitpunkt und nur 12% für den regulären Termin im September. Bis zu den Neuwahlen hat die Minderheitsregierung aber noch einiges vor. Sie wollen noch das Renten- und Wirtschaftspaket, Kindergelderhöhung und Steuerentlastung durch den Bundestag bringen. Friedrich Merz, aber auch der FDP-Fraktionschef Christian Dürr, die haben beide Bundeskanzler Olaf Scholz in Zusammenarbeit angeboten bei der Zustimmung von den Gesetzen. Es gibt aber einen Haken bei der Sache. Natürlich nur, wenn es sich aus der Sicht der Union und auch der FDP dabei um Gesetze handle, die, Zitat, Gutes für das Land bewirken würden. Ich kann mir vorstellen, dass die Meinungen da vielleicht ein bisschen auseinandergehen. Und beim Verhalten der beiden Parteien in den letzten Jahren und Monaten kann das vielleicht auch nicht nur Gutes heißen. Ja, ansonsten bereiten sich die Parteien aber jetzt schon auf den anstehenden Wahlkampf vor. Neben den bereits feststehenden KanzlerkandidatInnen Friedrich Merz, den selbsternannten Kandidaten Scholz und auch Alice Weidel, hat nun auch Robert Habeck in einer Videobotschaft angekündigt, als Kanzlerkandidat anzutreten.
Ich bin bereit, meine Erfahrung, meine Kraft und meine Verantwortung anzubieten. Wenn Sie wollen, auch als Kanzler. Aber das ist nicht meine. Das ist Ihre Entscheidung. Nur Sie können das entscheiden.
Tja, dafür muss er sich jetzt noch vorher auf dem Bundesparteitag der Grünen am kommenden Wochenende bestätigen lassen. Und auch bei der SPD fängt der Wahlkampf an. Am 30. November ist dafür eine Wahlsiegkonferenz geplant. So ist das die Selbstbezeichnung. Was unter der Konferenz dann genau verstanden werden kann, wollte der neue Generalsekretär Matthias Miersch allerdings nicht sagen. Wir werden diese Woche wieder schauen, wie das ganze Debakel in Deutschland weitergeht. Und zuletzt schauen wir noch nach Amsterdam. Nach einem Fußballspiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv in Amsterdam ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Dabei sind laut Behördenangaben pro-palästinensische Jugendliche auf israelische Fußballfans losgegangen, haben sie angegriffen, misshandelt und mit Feuerwerkskörpern beworfen. 5 Menschen mussten im Krankenhaus behandelt werden, 20 bis 30 Menschen wurden verletzt. Die Polizei musste mehrmals eingreifen. Die Bürgermeisterin von Amsterdam, Femke Halsema, die machte deutlich, dass sie dieses antisemitische Verhalten, das ist ihr Zitat, verurteile. Untersuchungen von Stadt und Justiz zu den Vorfällen wurden eingeleitet. 62 Menschen wurden vorläufig festgenommen. Laut israelischen Medienberichten wurden die niederländischen Sicherheitsbehörden im Vorfeld gewarnt. Das israelische Diaspora-Ministerium soll Informationen über Pläne erhalten haben, einen bestimmten israelischen Fan, der für den Grenzschutz arbeitet, sowie ein Hotel mit israelischen Fußballanhängern anzugreifen. Diese Hinweise, ebenso wie die Warnung vor einem möglichen gewaltigen Protest vor dem Fußballspiel, wurden an die niederländischen Behörden weitergegeben. Ja, rund 200 Demonstrierende versuchten laut niederländischer Polizei am Donnerstagabend zum Stadion zu gelangen, während die Stadtverwaltung einen anderen Ort für die Kundgebung festgelegt hat. Auf die Ausschreitung folgten viele Reaktionen. Der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof hat sich zu Wort gemeldet und schrieb, dass er die Nachricht mit Abscheu verfolgt und alle Täter strafrechtlich verfolgt werden müssen. Auf X hat Ursula von der Leyen geschrieben, Zitat, Antisemitismus hat absolut keinen Platz in Europa und dass sie entschlossen seien, gegen alle Formen von Hass zu kämpfen. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock zeigten sich zutiefst bestürzt und machten deutlich, dass man ein solches Verhalten nicht hinnehmen dürfe. Was man dazu aber wissen muss, ist, dass das Vorgehen oder das, was dort passiert ist, nicht so ganz klar ist. Denn neben dieser Gewalt, die natürlich auch Fußballgewalt darstellt, gab es auch Berichte darüber, dass Maccabi-Fans auch schon in der Nacht davor vor dem Match palästinensische Flaggen von Hauswänden gerissen haben und tags darauf als Gruppe beim Amsterdamer Bahnhof nachweislich rassistische und kriegsverherrlichende Lieder gesungen haben. Diese Aufnahmen, die es auch immer wieder zu sehen gibt, die sorgen für ganz viele Diskussionen. Auf der einen Seite sagen manche, es ist nur eine Randnotiz oder auch sie relativieren die folgenden antisemitischen Hetzjagden. Man sieht, dass dort viel provoziert worden ist, dass dort viel aufzuklären ist und das ist jetzt Aufgabe der Behörden und von uns ist es die Aufgabe, dort dann ganz genau hinzuschauen. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir unbedingt, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch, vor allem über jede Bewertung. Drückt auf die Abo-Glocke, abonniert diesen Podcast und wir hören uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.